Klaus, mein Freund. Ich freue mich so, dass ich den Klaus am Wochenende jetzt kennengelernt habe. Ist mir richtig ans Herz gewachsen. Was würde ich nur ohne dich machen, Klaus? Ja, danke schön. Du hast auch immer ein ermahnendes Wort für mich. Aber nicht nur er. Ne, auch andere können dir Handzeichen machen, ne? Junge, komm zum Ende zum Beispiel, ne? Ja, genau, komm zum Ende. Ne, und wenn alle so machen, ja, dann weiß ich, okay, jetzt ist wirklich Schicht im Schacht. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke, dass ich sogar als Wessi hier sein darf. Das ist echt ein Geschenk. Ne, das meine ich ganz ernst. Danke, dass ich als Wessi hier sein darf. Und wir haben ja, ich glaube, gestern war der Tag der Deutschen Einheit, ne? Und eins möchte ich gerne am Anfang sagen, es tut mir sehr leid, dass wir Wessis euch es nicht leicht gemacht haben in den letzten 30 Jahren. Tut mir leid für das, was mit der Treuhand passiert ist, für Betriebe, die zugemacht worden sind, die hätten aufbleiben sollen. Es tut mir leid für die westdeutsche Arroganz und der Stolz. Es tut mir leid. Und ich bitte euch stellvertretend um Vergebung. Ich war selber kurz nach der Wende mit meinem Vater hier in Ostdeutschland unterwegs. Wir haben die russischen Kasernen besucht, die russischen Soldaten und auch die Vietnamesen. Und mein Vater wusste, dass es nur eine ganz begrenzte Zeit ist, dass die wieder gehen müssen. Ja, es ist viel Unfug gelaufen. Sind viele Verletzungen passiert. Eine Schwester aus eurer Gemeinde hat mir das sehr, sehr deutlich gestern auch nochmal gesagt, wie sauer sie war, wie verletzt sie das gemacht hat, dass sie auf einmal mit nichts dastand, Arbeit verloren hat und wie existenziell das war, auch gerade nach der Wende. Und das tut mir leid. Aber ihr habt mittlerweile bessere Straßen als wir. Und ich freue mich, dass ich mit meinem Solidaritätszuschlag euch unterstützt habe. Jetzt brauchen wir aber eure Hilfe. Ne, die Straßen in Hagen zum Beispiel sind kaputt. Jetzt bräuchte ich mal so einen Trupp von euch, die uns helfen. Und die Brücken sowieso. Gut. Nein, und ich fand das sehr gut. Ich war schon im Zug unterwegs hier von zu Hause. Also ich komme, ja, Wiedenest kennt ihr ja eher, ne? Ich komme aber aus Olpe. Das ist da, wo der Katholizismus anfängt. Ja, Wiedenest ist alles noch protestantisch, evangelisch. Und dann gibt es ein Dorf, Hützemert. Und ab da an wird's katholisch. Hat sicherlich noch mit Martin Luther zu tun. Und in dem Dorf wohnt auch Uli Neuenhausen. Kennt denn hier jemand? Ja. Ist mein Bruder im Herrn, geht auch. Ich gehe in seine Gemeinde oder er in meiner Gemeinde, wie man es auch immer sehen will. Und wir wohnen ganz bewusst in Olpe, katholisch und sind sehr, sehr dankbar. Was wollte ich jetzt eigentlich damit sagen? Ist egal. Hatten wir am Wochenende öfters. Nein, da komme ich auf jeden Fall her. Olpe, Sauerland, ganz in der Nähe von Wiedenest. Und ich bin sehr, sehr froh. Ich war früher Lokführer. Ja, durfte dann aber von Jesus angesprochen werden, dass er gesagt hat, Ralf, ich möchte dich vollzeitig für mich gebrauchen. Und ich bin dem Ruf gefolgt und bereue diesen Ruf gegangen zu sein, kein Tag. Ich möchte uns zum Erntedankfest einen Bibeltext vorlesen. Und dieser Erntedank-Gottesdienst, auch diese Erntedank-Predigt, wird anders sein, als ihr es bis jetzt kennt. Weil der Frank, der hat mich auch gefragt, Ralf, wie willst du das denn machen? Erntedank und Evangelisation zusammenbringen? Naja, wir werden das zusammen hinkriegen. Ich lese uns aus Römer 1. Und wer eine Bibel dabei hat, darf gerne die Bibel aufschlagen. Übrigens, ich habe es noch nie erlebt, und ich war schon in vielen Gemeinden unterwegs, ich habe es noch nie erlebt, dass 80% der Gottesdienstbesucher schon 20 Minuten vorher da sind. Habe ich noch nie erlebt. Das ist wirklich ein Phänomen. Ich finde euch unglaublich diszipliniert. Vielleicht vermisst ihr aber auch einfach nur die erste Stunde und habt gedacht, ihr kommt einfach mal ein bisschen früher, um mal ein bisschen Ruhe zu haben. Und ich muss sagen, ich vermisse in vielen Gemeinden die erste Stunde. Und ich sage euch auch warum. Weil es einfach gut tut, zur Ruhe zu kommen. Es tut gut, auf Gott zu hören. Es tut gut, das Verschiedene, hoffentlich nicht immer vorbereitet, sondern wirklich vom Gottes Geist geleitet, kann man aber auch vorher dann ein Wort vorlesen. Und ich finde es schade. Und ich glaube, ich kenne nur eine Brüdergemeinde, die es bis jetzt geschafft hat, die Jugend wirklich mit hineinzunehmen in die erste Stunde, so dass sie wirklich einen Großteil von der ersten Stunde mitgestalten. Und dadurch feiert man auch die erste Stunde. Und ich bin dankbar, dass ihr am Wochenende meine provokante Art ausgehalten habt. Die, die nicht dabei waren, wissen nicht, was sie verpasst haben. Ja, tut mir sehr leid für euch. Alles andere war nicht so wichtig, was ihr gemacht habt. Aber vielleicht habt ihr noch mal eine Chance, dabei zu sein. Römer 1, ab Vers 18. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Ich komme aus Wuppertal-Elberfeld. Ich bin ein richtig Elberfelder Bruder. Also wenn ihr in Zukunft eure Elberfelder lest, wisst ihr, das ist der Ralf. Da kommt er her. Aber ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Römer 1, ab Vers 18. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott. Auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Ich möchte beten und bitte euch dazu aufzustehen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken, dass du zu uns reden möchtest. Und ich danke dir, dass du heute hier bist, unter uns, Herr Jesus. Du hast es verkündigt, du hast es verheißen und du lügst nicht. Wir preisen dich, dass wir dich nicht erst einladen müssen, hierher zu kommen. Herr, du bist schon längst hier. Du warst schon heute Morgen hier, als noch keiner hier war. Du bist hier mit deinem Geist, du bist unter uns. Und du möchtest zu uns sprechen und wir bitten dich, Vater im Himmel, erfülle uns jetzt mit deinem Geist. Sprich zu uns. Gib uns offene Ohren und offene Herzen. Danke, dass du das tun wirst. Amen. Warum habe ich diesen Bibeltext gelesen gerade eben? Dieser Bibeltext zeigt eins ganz deutlich. Es gibt einen unsichtbaren Gott. Und dieser unsichtbare Gott ist der Herrscher der Welt, nicht der Teufel. Dieser unsichtbare Gott ist der Herrscher der Welt. Und dieser unsichtbare Gott hat die Welt geschaffen, mit allen Galaxien, mit allen Sternen, mit allem, was dazugehört. Und er hat sich dafür entschieden, dich zu schaffen. Er wollte, dass dein Herz schlägt. Und er hat dir seine Intelligenz gegeben, deine Kraft, er hat dir sein Geld, er hat dir Geld gegeben, er hat dir Gaben und Fähigkeit gegeben. Und seitdem Jesus auf dieser Welt war und seitdem Pfingsten da ist, hat er sogar jedem seinen Geist gegeben. Im Alten Testament, wie war das denn da mit dem Heiligen Geist? Die Menschen haben nur den Heiligen Geist bekommen, wenn Gott sie einzeln ausgewählt haben. Nur ganz wenige Propheten, oder die Propheten hatten in der Regel schon, die hatten seinen Geist. Wenige Könige, die gehorsam waren, die gottesfürchtig waren, haben seinen Geist bekommen. Und jetzt sitzen wir hier und wir haben alle seinen Geist. Ihr seid alles Könige und Königin, Priester, Propheten, selbst die Kinder, die seinen Geist haben, können weissagen. Und es gab im Alten Testament Prophetenschulen. Da haben die Eltern ihre Kinder hingeschickt. Was haben die da gelernt? Alles Mögliche. Die haben ganz viel auswendig gelernt von den alttestamentlichen Schriften. Die konnten fast das ganze Alte Testament auswendig, so wie der Apostel Paulus auch. Aber eins, was enorm wichtig war in diesen Prophetenschulen, war, sie haben gelernt, auf Gottes Stimme zu hören. Sie haben gelernt, auf Gottes Stimme zu hören. Und wir leben heute in einer lauten Welt, wo es schwierig ist, zur Ruhe zu kommen. Wo es schwierig ist, Gottes Stimme zu hören. Und wo der Feind alles daran setzt, unsere Zeit zu rauben, dass wir vom Internet hängen, dass wir am Handy hängen, dass wir uns tot arbeiten auf der Arbeit und die anderen hängen rum und haben nichts zu tun. Und dass wir Gott nicht hören. Auf der Prophetenschule war eins der wichtigsten, soweit ich das weiß, zu lernen, auf Gott zu hören. Und wenn man wusste, was Gott dann gesagt hatte, da musste man sich ganz sicher sein. Weil man wurde als Prophet daran gemessen, ob es eingetroffen ist, was man vorausgesagt hat oder nicht. Und es ist nicht eingetroffen, dann warst du ein falscher Prophet. Und dann musstest du eigentlich sterben. Kannst du Gott noch hören? Ich muss ehrlich gestehen, mir fällt das auch nicht einfach. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn meine Frau betet, dass Gott eher hört, als wenn ich bete. Dabei predigt meine Frau gar nicht. Ist doch verrückt, oder? Auch ich bin ein Kind dieser Zeit. Auch ich bin angefochten. Auch ich bin herausgefordert, zur Ruhe zu kommen, den Fernseher nicht anzumachen abends, wenn ich Entspannung suche, sondern zur Ruhe zu kommen. Auch ich bin angehalten, ab und zu das Handy vielleicht mal aus dem Fenster zu werfen, aber du solltest ein Panzerglas drauf haben, sonst ist es danach kaputt. Gott möchte zu uns reden. Und er macht es meistens nicht in einer lauten Umgebung. Er macht es meistens in der Stille, wenn er die Dinge klar machen möchte. Und deswegen werden wir auch immer mehr psychisch krank. Weil wir keine Stille mehr haben, weil wir das Handy nicht mehr ablegen können, weil wir dauernd getrieben sind von Anfragen. Und wir meinen, wir müssen immer jetzt und sofort antworten auf E-Mails, auf WhatsApps, auf SMS, auf Anrufe. Und ich sage heute, Es ist ein Luxus mittlerweile, und den gönne ich mir öfters, nicht erreichbar zu sein. Früher war es ein Luxus, ich weiß noch, mein erstes Handy war ein richtig dickes Ding. Ein richtig dickes Ding, du, das konntest du gar nicht so schnell verlieren. Da hast du ja schon gemerkt, wenn es runtergefallen ist, da war das schon so schwer. Da war ich richtig stolz drauf, boah, mal außerhalb von zu Hause telefonieren zu können. Wow, das war der Burner. Ich weiß nicht, ob du sowas auch so erlebt hast, vielleicht schon. Das war Luxus, das war toll. Brauchte man nicht, aber es war toll, wenn man es hatte. Und heute ist es Luxus, wenn du dein tolles Smartphone mal ausschalten kannst. Und diesen Luxus gönne ich dir. Jesus möchte zu uns reden. Und hier in dem Text, den wir gelesen haben in Römer 1, ist es so, dass Gott seinen Zorn sichtbar werden lässt. Warum lässt er seinen Zorn sichtbar werden? Weil Gott hat ganz viel Barmherzigkeit, er hat ganz viel Geduld. Er hat übrigens ganz viel Humor. Wir haben ganz viel gelacht am Wochenende. Vielleicht hatten wir schon fast Muskelkater wegen Lachen, weil wir so viel Spaß hatten. Er hat ganz viel Geduld, er hat ganz viel Barmherzigkeit, aber irgendwann ist es zu Ende. Und Gottes Zorn wird dann sichtbar, wenn er uns Menschen sagt, es ist mir egal, was du tust. Es ist mir egal, was du machst. Es ist das Liebloseste, was Eltern ihren Kindern antun können. Und was Menschen anderen Menschen antun können, wenn sie sie nicht mehr beachten. Wenn man so tut, als wenn die Menschen tot wären. Das ist mit die schlimmste Folter, die du eigentlich einem Menschen antun kannst. Wenn du so tust, als wenn ein Mensch Luft ist, ihn nicht beachtest. Das macht psychisch was mit den Menschen. Und Gott sagt, das ist sein Zorn, wenn ihm egal ist, wie die Menschen leben. Und hier in den Versen danach geht es ja darum. Geht es ja auch um Homosexualität. Um Männer und Frauen, die nicht mehr miteinander schlafen. Darf man das hier sagen? Ja. Wir haben ja auch am Wochenende festgestellt, man redet ja, kann ja leichter heute über Sex reden als über Geld. Wenn ich dich frage, was du verdienst oder wie groß deine Rente ist, dann sagt man schon, oh, das ist aber sehr privat, mein Freund. Heute sage ich dir es nicht. Wenn ich mit manchen Ausländern rede, die fragen mich sofort, was verdienst du? Da denke ich, hör mal, du hast die falsche Frage gestellt. Und ich sage das dann schon mal, aber es ist schwierig. Naja, auf jeden Fall, wo die Menschen machen, was sie wollen, wo Frauen nicht mehr Männer heiraten, wo Männer nicht mehr Frauen heiraten, sondern wo alles verkehrt läuft. Und in dieser Situation sind wir heute schon. Man hat 30 Jahre lang Lobbyarbeit im Bundestag veranstaltet, seit der Wende. Volker Beck ist ein besonderer Freund, der es geschafft hat, dass wir jetzt ein Gesetz haben, wo wir das als Normalität erklärt haben in Deutschland. Ist das biblisch? Nein, das ist ein Hauch von Zorn Gottes. Es ist ein Hauch von Zorn Gottes. Und dann habe ich Teenies in manchen Veranstaltungen, die mich fast schlagen wollen, weil die alle heute denken, in der Schule wird dir das denen beigebracht, das ist alles normal. Und ich habe jetzt schon am Wochenende schon gesagt, in 10 Jahren kann die Sabine ihren Schäferhund heiraten. Das ist der nächste Schritt. Kennt man von Sodom und Gomorra? Kennt man von den Griechen? Kennt man von den Römern? Man kennt das alles, es ist nichts Neues unter der Sonne und es wiederholt sich immer wieder. Und das ist Gottes Zorn, wird da sichtbar. Wenn er sagt, ihr seid mir egal, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt das, was in Gießen überall an den Litfaßsäulen stand, liebe, wen du willst, dann ist das ein Hauch von Zorn Gottes. Und wer sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt, dem empfehle ich sehr, überhaupt, jedem von euch oder auch als Gemeinde, kauft euch das Ethikband von Professor Thomas Schirmacher. Kennt ihn jemand, Thomas Schirmacher? Bekannt? Ja, nö. Nö, kennt man nicht. Ist ja nicht schlimm. Aber jetzt kennt er ihn. Ne? Gießen, ja, Professor. Seine Frau ist Islamwissenschaftlerin. Wird im Prinzip jetzt dauernd von der Polizei angefordert, um Seminare zu halten. Weil die Leute keine Ahnung haben vom Islam. Thomas Schirmacher hat 10 Jahre lang immer wieder an einem Ethikband gearbeitet. Und der ist so lang. Und dann lest mal nur diese 40 Seiten, DIN A5, über Homosexualität. Dann wisst ihr Bescheid. Und das ist so gut über die ganzen ethischen Fragen, Scheidung, Wiederheirat und so weiter und so weiter. Kauft euch so ein Band, mindestens als Gemeinde. Stellt ihn hier hin. Lest da drin. Es ist wirklich biblisch fundiert, wissenschaftlich fundiert und biblisch fundiert. Thomas Schirmacher. Und da sind mir die Augen aufgegangen, als ich das gelesen habe. Da sind mir die Augen aufgegangen. Und mir halten manche Leute vor, du hast was gegen Homosexuelle. Habe ich nicht. Die dürfen kommen, die sollen kommen in unsere Gemeinden. Das sind genauso Sünder wie alle anderen. Und die Frage ist auch für uns als Gemeinde, lieben wir die hier zu Jesus? Lieben wir die in die Gemeinde hinein oder lassen wir die erst gar nicht reinkommen? Das sind genauso Sünder wie wir. Kein Deut besser. Und im Korintherbrief sagt Paulus, ihr wart es genau, alle auch, bevor ihr euch bekehrt habt. Okay, der Zorn Gottes ist, wenn Gott sagt, du bist mir egal. Es ist mir egal, was mit dir passiert. Es ist mir egal, was mit Deutschland passiert. Das ist ein Hauch von Zorn Gottes. Wenn Eltern ihren Kindern sagen, es ist mir egal, was du machst. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wenn der Vater, wenn die Mutter sagt, geh, mach, was du willst. Ich habe keinen Bock mehr, mit dir zu streiten. Das ist das Schlimmste, was Eltern tun können. Und hier heißt es, seit der Erschaffung der Welt ist das, was wir draußen sehen können. Und ich finde es so schade, ihr müsst das demnächst ändern. Hier. Ja, ich muss manchmal auch Berater sein für die Gemeinden. Das ist eigentlich nicht mein Hauptauftrag. Mein Chef sagt, Ralf, du bist Evangelist, das ist nicht dein Auftrag. Aber ich muss jetzt mal kurz beraten. Die Fenster sind schlimm, die ihr habt. Die müssen ausgetauscht werden. Es kann nämlich keiner reingucken. Ja, was sind wir denn hier für ein Verein, dass wir solche Fenster haben? Sind wir irgendein geheimer Verein? Nein. Dürfen die Leute nicht kommen? Ja, die dürfen kommen. Also da würde ich euch echt überlegen, nehmt mal ein bisschen Geld in die Hand und macht da schöne Fenster und lasst die Gardinen weg, damit die Leute reingucken können und damit ihr auch rausgucken könnt. Ja? Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott. Seit Gott die Welt geschaffen hat, ist es einfach so, dass keiner durch die Natur laufen kann. Keiner kann zum Grand Canyon in den USA gehen. Keiner kann am Bodensee stehen. Keiner kann am Biggesee bei uns in Olpe stehen und behaupten, es gibt keinen Gott. Niemand. Gott sagt ganz klar hier in seinem Wort, sie haben keine Entschuldigung. Und er kann noch so atheistisch sein. Ich liebe ja Atheisten. Und ich liebe Kurden. Übrigens evangelistisch super. Kauf und Verkauf über eBay Kleinanzeigen. Du hast so viele Kontakte. Aber vergiss nicht, mit den Leuten über Jesus auch zu reden oder ihnen mindestens ein neues Testament zu schenken. Ich liebe die Kurden, weil die genau wie die Juden kein Land hatten. Ich liebe sie und ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen, auch geschäftlich mit ihnen gemacht. Aber die Menschen haben seit der Erschaffung der Welt, seitdem wir gucken können, rausgucken können, in die Natur haben wir keine Entschuldigung zu sagen, es gibt keinen Gott. Und Atheisten suchen ja Argumente, so wie ich Atheisten verstehe, die suchen Argumente dafür, dass es keinen Gott geben kann oder keinen Gott geben muss. Ja, und die Evolutionstheorie ist auch eine Religion, die versucht, die Erschaffung der Welt zu erklären ohne Gott. Und mittlerweile kann ich den Leuten auch ein bisschen helfen. weil ich ein bisschen was gelesen habe darüber. Wir haben keine Entschuldigung. Und auch ein Atheist glaubt an irgendwas. Und ich frage die Leute immer, an was glauben sie? An was glauben sie? Glauben sie an sich selber? Dann tun sie mir echt leid. Haben sie sich selber noch nie enttäuscht? Sie tun mir echt leid, wenn sie an sich selber glauben. Es gibt so Leute, die sagen, oh, ich glaube an mich selber, an meine Kraft, an meine Fähigkeiten. Ja, wer hat ihnen denn die Kraft geschenkt? Wer hat ihnen denn die Fähigkeiten geschenkt? Wer hat ihnen denn die Intelligenz geschenkt? Haben sie das selber unterschrieben? Haben sie das bestellt im Supermarkt? Einmal Intelligenzquotient. Wie viel IQ hätte ich denn gerne? 100? 150? Niemand hat irgendwas bestellt. Wir haben es geschenkt bekommen. Und die wichtigsten Dinge im Leben. Oh. Danke. Die wichtigsten Dinge im Leben ja, danke. Die wichtigsten Dinge im Leben kann man sich nicht kaufen. Du kannst dir weder echte Liebe kaufen, echte Freunde, und das merkst du oft erst dann, wenn du in Not bist, wenn die Krise über dich kommt, wenn du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, wenn du finanzielle Probleme bekommst, weil du dich verkalkuliert hast, die falschen Aktien gekauft hast, das falsche Grundstück gekauft hast und jetzt ist festgestellt, dass da Sondermüll in deinem Grundstück liegt. Wenn die Depression über dich kommt, wenn du merkst, du kommst nicht mehr von der Flasche weg, wenn du in echte Lebenskrisen kommst, aber ihr habt ja keine Krisen, dann merkst du, was echte Freunde sind. Und dann merkst du, ob sie rennen, von dir wegrennen oder ob sie dir helfen. Die echt wichtigen Sachen im Leben kannst du dir nicht kaufen. Und dass dein Herz, dass ihr Herz, dass ihre Lungenflügel gerade atmen. Und das ist ein Wunder, das weiß man in der Medizin. Wenn so ein Baby gerade geboren wird, ne, dann passiert das erste Mal, dass die Lungenflügel sich aufblasen. Und wenn das nicht passiert, um Gottes Willen, dann ist das Baby in Lebensgefahr. Es ist ein Wunder, wenn die Lungenflügel sich aufpusten, das erste Mal. Und deswegen ist es ein herrlicher Ton, wenn das Baby schreit. Das allererste Mal. So richtig Luft holt. Es ist ein Wunder. Und keiner von uns hat sich das Leben selber ausgesucht. Keiner hat sich das Leben gekauft. Keiner hat sich seine Kraft ausgesucht, seine Intelligenz. Aber heute spielen wir selber Gott, indem wir festlegen wollen, wann wir sterben. Wann das Leben nicht mehr lebenswert ist. Und mittlerweile hat auch das Bundesverfassungsgericht, schmeiß es runter. Das ist nichts. Danke. Mittlerweile hat auch das Bundesverfassungsgericht, unser oberstes Gericht, festgestellt, ich darf anderen Menschen Gift hinstellen und sie dürfen das nehmen und sterben, ohne dass ich dafür verantwortlich gemacht werde oder angeklagt werden kann. Ja. In den Niederlanden kann man das schon lange, in der Schweiz auch. Viele sind auch in den Niederlanden gefahren, um da zu sterben oder sich das Gift zu holen. Also wir spielen selber Gott. Wir wollen entscheiden, was leben darf und was sterben muss. Und was ich in den USA, ich finde vieles nicht gut in den USA, aber was ich in den USA gut finde, ist, dass viele sagen, dass Abtreibung Mord ist. Und wir haben in den letzten 30, 40 Jahren Millionen von deutschen Babys abgetrieben. Der Bauch der Mutter ist der gefährlichste Ort der Welt. Es war mal der sicherste Ort der Welt. Heute ist es der gefährlichste. Und dann laufen die Mütter so arrogant und stolz darum, mein Bauch gehört mir. Ich werde dir helfen, was dir gehört. Dir gehört gar nichts. Du hast dir dein eigenes Leben auch nicht geschenkt. Und wenn deine Mutter das gesagt hätte, dann wärst du auch nicht da. Wir müssen den Leuten mal sagen, die sowas erzählen, ja, dann hätte deine Mutter ja auch sagen können, mein Bauch gehört mir und du bist weg. Du bist zerstückelt worden im Bauch. Und nichts anderes passiert bei einer Abtreibung. Es ist grausam. Und in den USA haben immer noch die meisten Leute, da wird auch viel abgetrieben, viel umgebracht, aber viele wehren sich dagegen. Und das finde ich gut. Und die Babys fehlen uns ja jetzt heute. Wir sind eine überalterte Gesellschaft. Die Babys fehlen uns ja heute. Aber das macht man auf der ganzen Welt. Das macht man in China, in Russland, überall. In Indien werden Babys, gerade Mädchen, nicht gewollt. Die sind zu teuer. Wenn man die verheiraten will, muss man sich verschulden. Was macht man stattdessen? Man verbuddelt die. Und in Afrika bestimmt auch. Man verbuddelt die Mädchen, weil die Hochzeit zu teuer wird. Und deswegen fehlen in China Frauen. Also ihr Frauen, ich bin zwar gegen dieses Multikulti-Heiraten, da bin ich wirklich dagegen, aber wenn die Leute sich nicht sagen lassen, dann sollen sie es machen. Weil es ist so schon schwierig genug, Mann und Frau, hast du schon genug Herausforderungen und Probleme. Und jeder, der verheiratet ist, weiß das, ne? Könnt ihr mal nicken? Ja, jeder, der verheiratet ist, weiß das. Das, was vorher so anziehend war, ist auf einmal zur Last geworden. Ne? Die Andersartigkeit. Hat da keine Ahnung, am Wochenende. Wir haben ja ein Islamseminar gehabt, ein Eheseminar. Wir hatten ja ein Evangelisationsseminar, 3 Stück davon. Wir hatten ja alles Mögliche. Gott liebt uns. Und nichts, was wir haben, die wichtigsten Dinge in unserem Leben, können wir uns nicht kaufen. Auch wir Deutsche nicht. Auch Schweizer nicht. Liebe, Annahme. Super Freundschaften. Und Freundschaften machen eine Gesellschaft aus. Beziehung macht eine Gesellschaft aus. Beziehung macht eure Gemeinde aus. Und ich finde es traurig, dass man sich nicht mehr in den Arm nehmen kann. Was für ein Quatsch. Aber dazu sage ich jetzt nicht mehr. Mit Maske kann ich jeden in den Arm nehmen, mit Mundschutz. Und die Polizei sind ja auch schon hier, meine Freunde in Chemnitz. Na, Olaf. Mit dem haben wir gestern geredet, vor der Synagoge und mal angehalten. Wer hat da im ersten Moment auch Angst gekriegt und gedacht, was machen die denn jetzt hier? Haben die eine Bombe im Auto? Ist das ein Wahnsinn, dass in unserem Land die Synagogen geschützt werden müssen? Müssen denn auch die Moscheen geschützt werden? Die Kirchen müssen auch irgendwann geschützt werden. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Gott liebt uns. Das Wichtigste im Leben können wir uns nicht schenken. Aber hier ist es so, dass Gottes Zorn sichtbar wird, wenn wir ihm Stück für Stück egal werden. Und wenn unsere Lebensführung Gott irgendwann nur noch ein Gräuel ist, weil wir geizig sind, weil wir in Unzucht leben, weil wir meinen, wir brauchen Gott nicht. Und wenn Gott sagt, du kannst machen, was du willst, ist mir völlig egal, ist mir Schnuppe, aber am Ende wirst du die Rechnung dafür kriegen, dann ist das Zorn Gottes. Was will denn Gott? Hier steht, er will Ehre. Habt ihr das gelesen? Ehre und Dank. Jetzt komme ich zum Erntedankfest. Ist das gut? Katrin, ne? Ingrid. Oh, schön. Genau, Ingrid. Jetzt kommen wir zum Erntedankfest. Was will denn Gott? Gott will Ehre. Was ist denn Ehre? Die Araber haben auch Ehre. Wo sie sich manchmal nicht so verhalten. Die Türken auch. Und dann kennt man auch Ehrenmord. Wenn die Tochter sich nicht so verhält, wie der Vater das will. Wenn sie Ehrlosigkeit über die Familie bringt, weil sie sich mit irgendjemand eingelassen hat und ihre Jungfräulichkeit verloren hat. Die Ehrenmorde, die kennen wir. Gott will Ehre. Was ist Ehre? Es ist eine Art von Respekt, von Ehrerbietung, von Anerkennung, von Bewunderung. Ehre ist Staunen über Gott. Wisst ihr, dass Staunen Lobpreis ist? Staunen über Gottes Lobpreis. Wenn du am Grand Canyon stehst und staunst, ich würde natürlich sagen, seht ihr nicht, wie schön das Gott alles gemacht hat, wenn jetzt andere Leute bei mir stehen würden, das ist übrigens auch Evangelisation, dann nämlich mal zu gucken, wie die Leute reagieren. Ehre ist Staunen, ist Ehrerbietung, ist Respekt, unglaublichen Respekt vor Gott. Und es gibt nur einen im Universum, der diesen Respekt, diese Ehr, diese Todesehrerbietung, diese Ehrfurcht, von dem wir auch reden, verdient hat. Und das ist der Schöpfer. Das ist der Schöpfer, der uns die Sachen alle hier geschenkt hat. Ich nehme das übrigens gleich alles mit. Ja? Ihr kriegt hier nichts mehr. Das ist jetzt mein Solidaritätszuschlag. Ja? Pack jetzt alles ein hier. Ehre, wem Ehre gebührt. Und wir haben heute eher ein Problem, dass wir zu viel Essen haben, als zu wenig. Im Kaufland habe ich 100 verschiedene Marmeladensorten. Welche soll ich denn jetzt kaufen? Ich werde ja verrückt. Die kommen gleich mit der Jacke. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich stehe nach 2 Stunden immer noch da. Was soll ich kaufen? Welche ist die beste? Ja, welche ist denn die beste, die du selber gemacht hast? Und Marmelade machen ist gar nicht so schwierig. Ich habe einen alten Freund, der ist schon 78, der macht jedes Jahr Marmelade selber. Er kauft sich Erdbeeren, Aprikosen und dann macht er Marmelade. Wem gebührt die Ehre? Wem gebührt der Respekt hier? Meinem Freund Honecker? Ich habe ja den einen Bruder kennengelernt, der den Honecker aufgenommen hat, der dem Asyl gewährt hat in seinem Haus. Wer ist da nochmal der Freund? Ja, Uwe, der Uwe. Ja, ich kenne den Uwe. Ist der eigentlich, lebt er noch? Ich habe den Uwe schon länger nicht mehr gesehen auf der Evangelistenkonferenz. Ich lade euch übrigens alle ein. Kommt zur Evangelistenkonferenz nach Rehe. Macht ein Autokorso. Flagge raus. Gerne auch Deutschlandflagge. Und fahrt alle nach Rehe in Westerwald. Anfang Dezember, Evangelistenkonferenz. Ihr seid alle eingeladen. Ich hoffe, der Theo Lehmann kommt auch wieder. Nee? Warum? Deswegen habe ich nicht erreicht. Och Mann, ich habe ihn am Freitag. Och Mann, da muss ich ihn aber noch besuchen. Ich habe ihn am Freitag versucht anzurufen, Theo. Ich war mit ihm unterwegs, mit Theo und mit Wolfgang Toast in Kaiserslautern bei einer Evangelisation. Und da war das größte Problem nicht die Gemeinde, sondern der Pastor. Ja. Bitte was? Achso, ja, brauche ich ja nicht. Und wisst ihr, Gemeinden, die lachen, wachsen, ist wissenschaftlich nachgewiesen. Also wenn ihr hier nicht lachen könnt, ja, dann wächst ihr sowieso auch gar nicht unbedingt. Ja? Wenn ihr denn noch wachsen wollt, weil das passt hier nicht mehr, Freunde. Dieser Raum passt hier nicht mehr. Ich würde euch bitten, am Montag direkt einen Architekten aufzusuchen und hier einen Antrag zu machen. Ich muss jetzt nochmal Berater sein hier, Freunde. Das geht nicht. Und ihr braucht auch keine neuen Fenster. Ihr könnt direkt einen Durchbruch machen. Ja, weil da hinten auf der Wiese, also das geht nicht. Wenn mehr als 80-90% der Sitze belegt sind, kommt keiner mehr. Da fühlt man sich nicht wohl. Wo soll ich mich denn hinsetzen? Selbst hier habe ich auch ein Problem. Wo soll ich mich denn hinsetzen? Warum wollen wir denn überhaupt Evangelisation machen, wenn der Raum schon voll ist? Also Freunde, so geht's nicht. Sage ich euch, so geht's nicht. Ja, Bautrupp, da, ich würde vorschlagen, in die Richtung. Ja, nee, ich meine das ganz ernst. Schlag die Bänder raus, die Scheiben sowieso, die könnt ihr verschenken. Weiß nicht, wer die noch haben will. Ich nicht. Ich kann da nicht rausgucken. Nein, ihr braucht Platz. Ganz, ganz ernsthaft. Ich meine es ganz ernsthaft. Es ist zwar witzig, aber ich meine es ganz ernsthaft. Wenn ihr wachsen wollt, müsst ihr Platz kriegen. Ja? Und hier die Treppen sind für alte Menschen ganz schwierig. Ja, das geht auch nicht. Ne? Ihr werdet ja auch nicht jünger. Freunde, ihr auch nicht. Ihr werdet nie wieder jünger. Also, die Ehre gehört Gott. Die Ehre gehört Gott. Und wenn es einen gibt, der Ehre verdient, Respekt, Anerkennung, Ehrfurcht, dann ist es der Vater im Himmel, der durch Jesus Christus selber Mensch geworden ist, der den Himmel verlassen hat, der einen menschlichen Körper angenommen hat, der göttliche Attribute im Himmel zurückgelassen hat. Warum? Aus Liebe zu dir. Und aus Liebe zu mir. Der in einer unsterilen, in einem unsterilen Stall geboren worden ist, nicht im Krankenhaus, in eine unsterile Krippe gelegt worden ist, wo die Viecher noch rausgefressen haben. Komm, wir machen noch mal ein bisschen frei. Das Heu ein bisschen weg. Den legen wir jetzt da rein. Oh, 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 wenn da eine Hebamme gewesen wäre. Hier ist ja Kot, hier ist ja dies und jenes. Da muss erstmal alles hier desinfiziert werden. Desinfektionszeug haben wir dabei. Aus Liebe ist er gekommen in eine sündige, in eine unzüchtige, in eine verlorene Welt. Kann man mich überhaupt noch hören? Ich rede zu laut, ne? Aber du hast es in der Hand. Die Kinder haben die Macht. In eine verlorene Welt kommt er hinein. Wegen dir und wegen mir. Und dann stirbt er. Also dieser Gott verdient Ehre. Und deswegen feiern wir heute Erntedank. Übrigens, ich habe auch gesagt, hier, der Strauß gefällt mir besonders gut. Den nehme ich, glaube ich, mit. Dann mache ich noch so eine Rosenaktion im Zug. Dann mache ich noch so Banner dran von einem unbekannten Liebhaber. Und dann kriegen die so eine Sonnenblume, die Leute. Dann sage ich, hey, Sonnenblume, die blüht, wie lange blüht die Schwester? Eine Woche? Zwei Wochen? Ja. Übrigens, das sind sterbende Pflanzen hier. Ja, die sind schon so gut wie tot. In dem Moment, wo die abgeschnitten werden, sterben die Pflanzen. Übrigens, ihr sterbt. Tut mir leid. Aber dafür, dass du bald stirbst, siehst du noch gut aus. Ja. Gott hat das alles geschaffen. Und er verdient Ehre und er verdient Lob. Und deswegen feiern wir Erntedank, weil nichts haben wir uns selber gegeben. Weder deine Rente, du kannst ja auf nichts einbilden. Und wenn du so intelligent und gewieft warst und sogar, wie Paulus das sagt, Leute, arbeitet für euer Essen, arbeitet für euer Lohn, arbeitet so viel, dass ihr noch weitergeben könnt, auch an die armen Geschwister in Jerusalem, die nichts mehr zu beißen haben. Wenn du das geschafft hast, dann kannst du Gott danken. Dann kannst du ihn loben. Und ihm gebührt die Ehre. Deswegen feiern wir Erntedank. Wir haben so viel zu essen. Es werden jedes Jahr Millionen von Tonnen Tomaten weggeschmissen, zertreten auf den Straßen in Spanien. Da könntest du eigentlich mindestens Tomatensaft mal machen, oder? Wir wissen nicht, wohin mit unserem Überfluss. Aber in unserem Herzen sind wir leer. Und dann sagen die Leute, mein Bauch gehört mir. Und die alten Leute, ich entscheide, wann ich sterbe. Ja, schenk dir noch ein paar Tomaten zum Abschied. Die Ehre gehört Gott. Deswegen feiern wir Erntedank. Ist das ein frisches Brot hier? Können wir auch gleich mal Brotbrechen machen noch. Ja, Freunde, ihr wisst ja gar nicht, Abendmahl war nicht so ein Stückchen Brot essen bei Zeiten von Jesus. Da hat man richtig gegessen. Richtig Abendessen. Und nicht so ein Stückchen Brot hier. Das ist ja eigentlich schon fast komisch, was wir da machen. So ein bisschen Saft, so ein bisschen Brot. Das haben die selbst in Korinth nicht gemacht. Da wurde richtig gegessen. Natürlich war dann das Problem, die einen haben Lachs und Kaviar gehabt und die anderen wussten noch nicht mal, wo sie das Brot herkriegen. Hat der Paulus gesagt, Feierabend mit euch hier, Freunde. So geht's nicht. Der eine ist schon besoffen. Ja, die waren auch richtig am Feiern, die Freunde. die waren richtig am Feiern. Der eine war schon besoffen und hatte den Mund voll mit Kaviar. Und der andere hatte noch immer ein Stückchen Brot. Ja. Und heute machen wir das so mit Abendmahl. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob ihr eine richtige Brüdergemeinde seid. Ja, wenn es einen richtigen Bruder gibt, dann bin ich das. Ich komme nämlich aus Elberfeld. Ja, und du nicht. Ich komme aus Elberfeld. Mein geistlicher Vater war Ernst Schrupp, der kam auch aus Wuppertal. Danke. Und der Ministerpräsident Rau hat auch bei mir in Wuppertal gewohnt, unlängst von mir weit entfernt. Also ein bisschen was Gutes kommt schon aus Wuppertal. Aber ich fand's gut, was der Ramelow gesagt hat am Freitag. Der Ramelow, kennt ihr den? Der Ramelow. Wie sagt man? Der Bodo. Ey Bodo. Er hat gesagt, ihr Ostdeutschen, Freunde, stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, so sinngemäß. Ja, seid mal selbstbewusst. Ne? Seid mal selbstbewusst. Finde ich sehr gut. Ihr könnt doch auch was. Nicht nur im Trabi fahren. Ihr könnt doch auch was. Seid doch selbstbewusst. Das finde ich sehr gut. Du kannst auch was. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn Jesus in deinem Herzen wohnt, dann hast du 10 Sterne. Dann bist du auserwählt. Dann bist du was ganz, ganz Besonderes. Und du kannst stolz drauf sein, egal wo du herkommst. Ich habe mir auch nicht ausgesucht, dass ich im Westen groß geworden bin. Ja, habe ich mir nicht ausgesucht, dass ich viele arrogante und stolze Freunde da überall rumlaufen. Das merkt man besonders, wenn man in Indien war und dann auf einmal in ICE steigt, in Frankfurt. Da denkst du, bist im falschen Film. Wo bin ich denn hier? Die stolzen und arroganten Jackenträger, Laptophalter. Ja. Okay, die Ehre gehört Gott. Und der Dank auch. Vielleicht solltet ihr heute hier nicht euer Essen hinlegen. Vielleicht solltet ihr eure Handys da hinlegen. Wer hat dein Handy? Blickst du mal dein Handy nach vorne zum Altar? Ja, bitte, geh. Nimm mal eure Handys, leg die mal vorne hin. Ich hoffe, ihr findet die später wieder, aber ja, bitte, wer hat noch Handys hier? Die sammle jetzt ein. Das gehört nach vorne. Bitte, mein Lungenfacharzt, mein Werdender. Wer hat noch Handys? Du kannst auch eine Bibel nach vorne legen, Handys, ich sammle ein. Ja, wunderbar. Ja, aber einige trauen sich hier nicht, ne? Meint ihr, ich pack die alle ein? Danke. Hör mal, da kommt eine Nachricht in Idea Spektrum. Evangelist sammelte Handys ein und verkaufte die im Westen. Hör mal. In Hagen am Bahnhof. Oh, ich sag euch, Hagen am Bahnhof, da bringe ich noch immer mein Dienstauto hin. Da willst du nicht sein, du Freund. Ja, aber hier liegen noch viel zu wenig. Wo sind Handys? Habt ihr keine Handys? Seid ihr von vorgestern? Du kannst auch die dicken Handys hier bringen, hier, diese Satellitentelefone fast, hör mal. Das muss hier nach vorne und nicht Essen. Essen haben wir genug. Die Regale sind voll, ist nicht mehr so wie in der DDR. Oder wie irgendwo in Tadschikistan oder keine Ahnung, wo du hinkommst und dich freust, wenn mein Regal voller ist. Das muss hier nach vorne. Und euer Laptop, meiner auch. So, wir müssen jetzt aufhören, weil die Zeit ist ja fortgeschritten. Nicht, dass der Olaf vielleicht zu mir nach vorne kommt. Der kommt auch dahin, der Laptop. Das ist Erntedank. Herr Jesus, du bist größer als mein Handy. Herr, du bist wichtiger als das Internet. Herr, du bist wichtiger als YouTube, als WhatsApp. Herr, du bist wichtiger und dir gebührt die Ehre. Ernte Dank. Schön, dass ihr mit mir gelacht habt heute. Aber gleich sitze ich im Zug. Und ich bin mal gespannt, wen der Herr in meine Hände gegeben hat. Wer da neben mir einen Sitzplatz reserviert hat. Auf der Fahrt letzte Woche nach Berlin war es ein Oberst der Bundeswehr. Der hatte nur 3 Sterne. Ich habe 10. Der hat mir erzählt, er ist in Rom. Und die hatten sogar als Gruppe eine Audienz beim Papst. Da habe ich ihm gesagt, heute haben sie eine Audienz bei mir. Da guckt er mich an. Aber ich habe es ernst gemeint. Weil wenn er mir begegnet, begegnet er Jesus. Wenn er dir begegnet, begegnet er Jesus. Und dann sagt er zu mir, wie können Sie an solche Märchen glauben? Mit Jesus und Auferstehung. Der kam richtig auf Berliner. Mit Glatze. Und ganz viel hier Lametta da. Und so Abzeichen. Die hat er mir alle mal erklärt, wo der überall war. Afghanistan und hier ein goldenes Schwert oder was für besondere Treue und Dienste, Verdienstungen. Wie ich denn an so einen Quatsch glauben könnte, an so ein Märchen von der Auferstehung. Hab gesagt, jetzt treten Sie mal innerlich zurück und seien Sie mal professionell, habe ich ihm gesagt. Sie haben auch keine Ahnung von der Faktenlage. Es gibt für die Auferstehung glaubwürdige Menschen, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, die ihr Leben sogar verloren haben, weil sie gesagt haben, Jesus ist tatsächlich gestorben und er ist auferstanden, mein Freund. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich will nicht gerettet werden. Wortwörtlich. Das werde ich jetzt demnächst auf meinem Podcast da einsprechen. Ich will nicht gerettet werden. Und dann sagt er mir irgendwann, lassen Sie mir meinen Unglauben. Und ich habe gesagt, tut mir leid. Das kann ich machen. Gott wird sich Ihnen auch nicht aufdrängen. Aber was ist das? Das ist Gericht. Weil irgendwann wird er nicht vor dem General stehen, sondern er wird vor dem Schöpfer der Welt stehen. Und da kann er so viel Sternchen haben, wie er will. Er wird nicht dabei sein. Und jetzt beten Leute, auch in Berlin, wir haben für den Oberst schon gebetet. Wir haben für den Escort-Boy gebetet, den ich kennengelernt habe. Wisst ihr, was ein Escort-Boy ist? Nee? Habt ihr keinen Fernsehen? Soll ich meinen Solidaritätszuschlag erhöhen? Nein, Scherz. Ein Escort-Boy ist eine männliche Hure. Ja, es gibt nicht nur Frauen, die ihren Körper verkaufen. Und hier in Chemnitz 500 Frauen. Ein Escort-Boy ist eine männliche Hure, der verkauft sich als Mann, als Junge. Das ist schlimm. Wo war ich stehen geblieben? Die Ehre gehört Jesus. Amen. Und ich komme jetzt zum Ende. Ihr merkt schon, ihr habt viel verpasst. Am Wochenende. Ihr dürft gleich auch Buße tun, dass ihr nicht dabei wart. Nee, wirklich, ich fand es sehr schade. Ich habe euch extra eine E-Mail geschrieben. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Aber doch, etliche haben darauf gehört und ich habe mich sehr gefreut. Aber vielleicht komme ich ja nächstes Jahr nochmal wieder. Dann dürft ihr alle dabei sein. Und bitte kommt nicht wegen mir, sondern wegen Jesus. Weil er uns schulen will, weil er uns leiten will, weil er uns anleiten will, weil er uns ermutigen will. Und ich danke euch, dass ihr meine Provokation ertragen habt am Wochenende. Wir haben sehr ernste Themen behandelt. Wir haben sehr viel gelacht, aber wir hätten auch manchmal echt heulen können. Die Ehre gehört Gott. Hast du Gott Ehre gegeben in deinem Leben? Gehört dein Leben ihm oder gehört dein Leben immer noch dir selber? Wenn dein Leben nicht Gott gehört, dann hast du ihm noch nicht wirklich die volle Ehre gegeben in deinem Leben. Und ich möchte dich heute einladen, nicht nur dein Handy hier nach vorne zu legen, sondern auch dein Leben. Und dein Leben in Gottes Hand zu legen. Wenn du wirklich Gott Ehre geben willst, dann entscheide dich für ein Leben mit ihm, ordne dich ihm unter. Und wenn du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, wer hat schon alles sich mal für Jesus entschieden? Kann ich meine Hand sehen? Oh, ich werde dem Theo sagen, ich hab eine Erweckung erlebt. Die haben alle die Hand gehoben, Theo. Ganz viele. Nein, Scherz. Ihr habt eine Entscheidung für Jesus getroffen. Dann gehört ihr nicht mehr euch selbst. Wenn ihr diese Entscheidung getroffen habt, dann gehört ihr Jesus mit Haut und Haaren. Ist das so? Kann mal jemand Amen sagen? ohne dass wir gleich völlig pfingstlerisch austicken und völlig charismatisch werden. Ich habe auch am Wochenende gesagt, wir sind ja manchmal gar nicht mal richtig biblisch. Im Alten Testament hat man immer mit den Armen nach oben gebetet. Kannst du auch den Schweiß übrigens sehen. Ist aber egal. Mein Schweiß gehört mir. Mit den Armen nach oben gebetet. Sind die deswegen alle Pfingstler gewesen? Nein. Seid ihr eine richtig wahre Brüdergemeinde? Vor 150, 160 Jahren, die waren aber richtig voll geisterfüllt und feurig, meine Freunde. Da sind wir gegen so ein eingeschlafener Trupp. Ja? Wenn Gott dein Leben gehört, dann hast du ihm wirklich die Ehre gegeben. Und ich möchte dich ermutigen, auch heute dich wieder neu dafür zu entscheiden. Herr, ich möchte dir mein Leben auch heute geben. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, es braucht eine große Buße und es braucht eine kleine Buße. Und die kleine Buße braucht es jeden Tag. Es braucht eine große und eine kleine Bekehrung. Die große Bekehrung ist dann, wenn du dein ganzes Leben in Gottes Hand legst. Die kleine Bekehrung brauchst du jeden Tag. Dass du jeden Tag dich entscheidest, Gott zu lieben. Dass du jeden Tag dich entscheidest, ihm gehorsam zu sein. Dass du jeden Tag dich dafür entscheidest, deine Frau zu lieben und ihr zu vergeben. Und die Frau dem Mann zu vergeben und ihn zu lieben, auch wenn er ein sturer Bock manchmal ist. Wir brauchen das jeden Tag. Und ich lade dich ein zu einer, vielleicht einer großen und zu einer kleinen Bekehrung heute. Vielleicht brauchst du heute eine kleine Bekehrung. Und sagst, Herr, ich lege dir mein Herz, bitte nicht wirklich. Ja, nicht jetzt hier Herz ausschneiden. Das haben die, wie hießen die mal, die Freunde, die das gemacht haben? Die Azteken, nee, die da in Südamerika. Die Azteken waren das, ja? Ich glaube schon, ne? Die haben das Herz rausgeschnitten, lebendig. Und haben das dann ihrem Gott geopfert. Jetzt bitte nicht. Die Sauerei können wir ja nicht gebrauchen. Wir haben noch einiges an Umbauarbeiten vor. Ja? Nicht überall hier Blut. Obwohl ich auch schon mal gedacht habe, so ein Lamm zu schlachten während einem Live-Gottesdienst, das wäre schon was. So symbolisch für Jesus, der am Kreuz geschlachtet worden ist. Also Herz nicht hinlegen, aber du kannst dein Leben hier hinlegen. Und Gott gehört dein Leben und er ist es wert. Die Anke lassen wir jetzt, die Anke Schneider. Ich bin fertig. Ihr hoffentlich nicht mit euren Nerven. Der hat mich heute alle meine Nerven gekostet, der Prediger. Zerreißt an euren Mittagsessentisch bitte nicht meine Predigt. Ihr habt da eine große Verantwortung. Lasst uns aufstehen und beten zusammen. Ich lade ein. Jetzt haben wir doch, war doch ein bisschen, ein ganz anderer Erntedankgottesdienst als sonst, ne? Das war ein bisschen anders. Jetzt haben wir mal Handys hier. Und auch nächstes Jahr, Laptops, Handys, alles bringen. Das andere sieht auch schön aus, aber hat ja für uns keine große Bedeutung. Es war vielleicht ganz anders, als du es vielleicht erwartet hast. Und vielleicht habe ich dich auch geärgert. Vielleicht habe ich dich sogar aufgeregt über meine Strukturlosigkeit. Vielleicht ärgerst du dich aber auch über die Inhalte. Vielleicht ist es aber auch der Heilige Geist, der sehr sensibel ist, was wir gestern gelehrt haben. Mindestens so sensibel wie eine Frau. Der dich ärgern lässt. Da möchte ich dich bitten, dass du Buße tust. Ich lade ein zu einer Gebetsgemeinschaft und ich möchte am Ende das Gebet beenden. Ich bin nicht immer strukturiert. Besonders wenn ich übermüdet bin, dann bin ich nicht ganz so strukturiert. Aber ihr habt Zeichen, ja? Zeichen? Ich kenne auch Zeichen als Lokführer, ne? Das sind andere Zeichen. Nicht so. Wenn du so machst, ist schwierig, ne? Dann kommt der Prellbock. Wie in Chemnitz. Wie in Leipzig. Ich lade ein zu einer Gebetsgemeinschaft. Lasst uns Jesus unser Leben weihen. Lasst uns Jesus unser Leben weihen. Lasst uns mindestens heute eine kleine Buße tun, eine kleine Bekehrung. Und lasst ihm unsere Zeit schenken. wieder neu schenken. Gerade ihr Jungen. Ich bin auch noch jung. Ja. Ihr Jungen, schenkt eure Zeit Gott. Tut Buße über euer Internetverhalten. Eure über PlayStation-Konsole. Schenkt eure Zeit Gott. Tut Buße über die Seiten, wo ihr wart. Auf den Internetseiten, wo ihr wart. Heute ist Zeit, Buße zu tun. Heute ist Zeit, sich zu bekehren. Und hier ist ein guter Ort, wo ihr gut aufgehoben seid, bei Gott dem Vater. Und er lässt niemals, wenn jemand kommt und bußfertig ist, schmeißt den niemand heraus. Niemals. Selbst die Prostituierten hat er nicht weggejagt. Selbst die anderen hat er nicht weggejagt. Er kommt und du darfst kommen und er ist immer da. Lasst uns eine Gebetsgemeinschaft haben. Ich weiß, Frauen sollen oder dürfen hier nicht beten, glaube ich. Oder wie ist das? Ja. Ist egal. Ja. Sehe ich anders. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Lasst uns beten, eine Gebetsgemeinschaft haben und wir wollen Gott die Ehre geben. Wer startet mit einem Gebet? Kurz und knackig und richtig laut, damit alle das hören. Und wenn du eine leise Stimme hast, komm nach vorne. Ich habe hier ein Mikrofon, das schenke ich dir. Beten wir. Vergib uns unsere Schuld, unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung. Löse uns von dem Bösen. Ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.